Das ist das Thema. Sei wachsam. Bleib wach. Und diese Aufforderung hatte der Herr Jesus damals, als er hier auf dieser Erde war, seinen Zuhörern nahegelegt. Und heute werden wir diese näher betrachten. Was treibt dich eigentlich in deinem Leben an? Wofür lebst du? Wo ist dein Schatz, nach dem du dich ausstreckst? An was oder an wen ist dein Herz wirklich gebunden? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, dort, wo euer Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist klar. Und diese Worte, die ich eben gerade zitiert habe, die hat der Herr Jesus kurz vor unserem heutigen Abschnitt gesagt. Sie sind aufgeschrieben und sie sind auch entscheidend bei dem Betrachten des heutigen Textes, also wenn wir darüber nachdenken. Wachsam sein muss nämlich einen Grund haben, einen Grund, mit dem du selbst übereinstimmst, der in deinem Herzen ein Ja, ich will auslöst. Deshalb achte genau auf dein Herz. Wir hören den Bibeltext, den ich in drei Abschnitte weitergeben möchte. Erster Abschnitt. Da heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihrem Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für sie? Zweiter Abschnitt. Seid wachsam und bereit zum Arbeiten. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, ich, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an jenem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden.
Müssen.
Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Dritter Abschnitt. Sei wachsam und sei bereit zum Leiden. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich es, es würde schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das ist unser Text. Erster Abschnitt. Seid wachsam, seid bereit zum Gehen. Die Frage, die Petrus hier stellt in Kapitel 12 vom Lukas-Evangelium ab Vers 41, ist eine sehr gute Frage. Ist es für uns oder auch für die? Wenn wir die Bibel lesen hier, dann müssen wir auch natürlich nachdenken, wem gilt denn diese Aufforderung? Ist sie zum Beispiel nur für das Volk Israel zu sehen? Sind hier Menschen gemeint, die vielleicht noch gar nicht gläubig sind? Bin ich als Christ gemeint? Ist wichtig, dass man so auch die Heilige Schrift liest. Wer ist denn da gemeint? Auf jeden Fall macht der Herr Jesus zu Beginn klar, hier in Vers 35 und 36, dass seine Zuhörer gemeint sind. Die Frage des Petrus, sind auch die anderen gemeint, hat der Herr Jesus direkt so gar nicht beantwortet. Und irgendwie, Geschwister, ist auch das mir eine Hilfe, dass wir heute einmal für uns persönlich zuhören. Nicht? Was hat vielleicht Gottes Wort dem anderen zu sagen oder vielleicht sogar noch mehr zu sagen, sondern was hat das Wort Gottes mir zu sagen? Ja? Es geht zuerst mal um mich. Höre also nicht für den anderen. Was Gott dir zu sagen hat, soll jetzt erstmal das Wesentliche sein. Der Herr spricht in 2 Gleichnissen. Einmal von der Hochzeitsfeier und dann von einem möglichen Diebstahl. Das war Petrus und sicher auch den anderen Zuhörern völlig klar. Was bei beiden Gleichnissen deutlich wird, das möchte der Herr Jesus damit deutlich machen: Ihr, meine Jünger, seid wach, wachsam, ja, pennt nicht ein. Dabei macht der Herr Jesus auch klar, dass man nicht in dieser Weise wachsam sein soll, indem man einfach nur die Augen auf hat. Ja, also dass man schön im Bett liegt und dann die Augen auf hat. Denn er sagt hier, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Lenden umgürtet. Im damaligen Israel hatte man als Kleidungsstücke nicht Hosen, sondern lange Gewänder, Mäntel vielleicht, ja, sowas ähnliches. Und wenn man auf der Reise ist, dann musste man so ein bisschen den Mantel hochschürzen, einen Gürtel drum, dass man besser laufen kann. Ja, einfach ganz klar. Ja. Heute würde man sagen, habe schon mal die Reisejacke an oder dein Parker. Ne? Und die Straßenschuhe sollst du auch schon anhaben, dass, wenn es klingelt, du sofort rausgehen kannst. Ja, nicht lange ist, wo sind meine Schuhe? Ja? So nicht. Eure Lampen, so heißt es hier auch, sollen brennen. Damals hatte man ja keine Straßenlaternen, die den Weg schon schön hell beleuchtet haben, sondern man nahm als Reisebegleitung in der Nacht so Öllämpchen mit. Und diese sollten brennen. Das heißt, du hast die ganze Zeit damit zu tun, Öl nachzufüllen. Also nicht erst anzuzünden, sondern die sollen schon brennend sein. Immer wieder Öl rein. Ja? Auch das ist ein Bild, mit was du dich, lieber Jünger, beschäftigen sollst. Immer wieder Öl nachfüllen. Den Mantel schon mal hochschürzen und auf das Klopfen von Jesus warten. Und zwar mitten in der Nacht. Was heißt das? Tag und Nacht. Ja, am Tag ist man sowieso schon eher reisebereit. In der Nacht ist man ja im Bett. Das bedeutet, immer, ständig, sei bereit, wenn Jesus kommt. Was soll denn passieren? Auf was warten die denn, die Jünger? Ja, wie schon gesagt, sie warten auf ihren Herrn. Ja, sehen wir hier Lukas 12, 56. Auf den Herrn. Wenn Knechte auf ihren Herrn warten sollen, dann gehört das Warten zu ihrer Aufgabe. Ja? Wie wenn jemand bei Katek arbeitet oder als Lehrerin arbeitet oder irgendwo anders arbeitet. Man bekommt eine Anweisung, das und das musst du tun und das ist deine Aufgabe. Ja? Schrauben drehen oder was. Irgendwas halt. Das hat dir dein Chef angeschafft. Und hier ist Warten eine Aufgabe. Warten ist nicht einfach nichts tun. Das ist auch keine Arbeit so nebenbei. Sondern das Warten bestimmt sogar deine andere Arbeit. Zum Beispiel. Wenn ich auf Post warte, kann ich nicht einkaufen gehen. Dann muss ich zu Hause bleiben und aufs Klingeln warten. Ich kann vielleicht noch etwas in der Wohnung machen, das ist schon wahr. Aber wenn es klingelt, muss ich auf jeden Fall zur Stelle sein. Die andere Arbeit muss ich quasi diesem Warten unterordnen. Ja? Prioritäten setzen. Alle Arbeit, die ich tue, hat sofort und ohne Verzögerung aufzuhören. Der Herr kommt. Aber wo war er denn vorher, dieser Herr? Er war von der Hochzeit aufgebrochen. Wahrscheinlich waren es Vorbereitungen für die Hochzeit. Aber warum kommt er? Weil die Knechte auch dabei sein sollen. Sie sollen auch zu diesem wunderbaren Fest kommen. Und was ist dabei so erstaunlich? Dass der Herr in diesem Gleichnis selbst kommt. Er schickt nicht seine Knechte aus, wie es auch schon in anderen Gleichnissen deutlich wurde, sondern hier kommt er selbst. Er kommt zu den Hütten der Knechte und klopft dort an. Und was soll das bei den Zuhörern vermitteln? Was sollen die da irgendwie mitkriegen? Die Knechte sind dem Herrn so wichtig, dass er selbst kommt. Diese Hochzeit und die Hochzeitsgäste sind für den Herrn so wichtig, dass er die Abholung zur Chefsache macht. Er kommt persönlich. Was sagt dies über das Verhältnis von Knecht zum Herrn aus? Wie stehen die in einem Verhältnis? Es besteht eine große Zuneigung von dem Herrn zu seinen Knechten. Er bemüht sich, nimmt den Weg auf sich. Er bricht aber auch nicht einfach ins Haus rein und sagt, ey, seid ihr sowieso meine Knechte, jetzt holt, komme ich mit, sondern er respektiert, schätzt und liebt seine Knechte. Er klopft an. Und was sollen seine Leute tun? In gleicher Weise ihren Herrn erwarten. Sofort bereit zum Mitgehen sein und damit ihre Wertschätzung ihrem Herrn gegenüber deutlich machen. Aber das Ganze hat noch gar kein Ende. Der nächste Vers macht noch etwas viel Gewaltigeres klar. Da heißt es, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, und wenn es heißt wahrlich, das hat der Timo auch gestern in der Jugendstunde sehr deutlich gemacht, wahrlich bedeutet, das musst du sehr gut aufpassen, das ist also sehr wichtig. Wahrlich, ja, ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Ist das noch zu fassen? Knechte, die eigentlich völlig zufrieden sein sollten, wenn sie etwas vom Hochzeitsbraten abbekommen können, diese werden von ihrem Herrn selbst bedient. Er schürzt sich selbst und dient seinen Knechten. Wenn du das jetzt näher bedenkst, was geschieht in deinem Herzen? Was geschieht jetzt in deinem Herzen, wenn du das näher bedenkst? Was sagen diese Worte des Herrn Jesus dir? Er selbst ist ja nämlich der Herr, von dem er hier spricht. Und du? du bist doch sein Knecht. Bist du in den Dienst für den Herrn Jesus eingetreten? Mich bringen diese Worte, wie mein Herr sich um mich kümmert, zum Erstaunen und zur Anbetung. Diese Worte berühren mein Herz, und zwar sehr tief. Und ich liebe meinen Herrn umso mehr. Sein Wunsch, auf ihn zu warten, verbindet sich mit meinem Wunsch, Herr Jesus, komme bald. Übrigens wird bei dieser Aussage des Herrn die Weltmeinung, also die Meinung dieser Welt, auf den Kopf gestellt. Die Weltmeinung, da heißt es nämlich, wer dient, steht unter dem, der bedient wird. Manche Sekten und Religionsgemeinschaften greifen die Gottheit des Herrn Jesus an, weil er zum Beispiel Gott dem Vater dient. Manche meinen auch, weil die Frau zur Hilfe für den Mann geschaffen wurde, dass die Frau weniger wert ist. Dienen und bedient zu werden hat nichts mit dem Wert der Person zu tun. Der Wert der Person wird deutlich in der Anbetung und nicht im Dienst. Blicken wir weiter auf unseren Herrn, der versprochen hat zu kommen. Und weiter heißt es hier, und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. In Israel hatte man drei Nachtwachen. Also die jüdischen Leute hatten drei. Und zwar waren das die Einteilung von 18 bis 22 Uhr, von 22 bis 2 Uhr und von 2 bis 4 Uhr. Das ist also die jüdische Einteilung. In der Bibel wird aber auch noch die römische Einteilung erwähnt, wenn es dann um vier Nachtwachen geht. Also nur, wenn ihr mal in der Bibel lest, zur dritten Nachtwache, wenn es dann das letzte ist, dann ist das eine jüdische Zählung. Und wenn es die vierte Nachtwache ist, dann ist es die römische Zählung. Nur nebenbei. Was der Herr nun betonen will, ist klar, warte und sei dann immer bereit zum Mitgehen. Zweimal nennt der Herr diese seine Knechte glückselig. Das heißt, dieser Mensch ist zu rühmen. Er ist reich gesegnet. Er darf sich selbst glücklich schätzen. Nun wechselt der Herr in ein anderes Bild. Es ist das Bild des möglichen Einbruchs, Diebstahls. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Auch hier betont der Herr Jesus das Gleiche, nämlich wieder wachsam sein. Jedoch wird noch eine weitere Tatsache verdeutlicht. Diebe können dein Eigentum rauben. Du kannst, wenn du nicht wachst, auch verlieren. Darum sei auch bereit, wenn der Sohn des Menschen kommt und er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Klare Aussage. Und wer als Christ berechnen möchte, wann der Herr Jesus kommt, der stellt sich über das Wort Gottes. Er kommt, wenn wir es wirklich nicht meinen. Er kommt, wenn wir nicht damit rechnen. Er kommt aber, wir wissen nicht, in welcher Stunde. Es wird, aber so zeigt es auch die Heilige Schrift, Sündennacht in dieser Welt sein. Es wird dunkel sein. Erster Abschnitt, sei bereit zum Gehen. Zweiter Abschnitt, sei bereit zum Arbeiten. Heißt es, der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Der Herr hat zuerst von allen seinen Knechten gesprochen. Alle seine Knechte sollen auf ihn warten. Und er, der Herr, wird allen dienen. Dann spricht Paul Petrus folgenden Satz. Ja, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder für alle? Und nun redet der Herr Jesus von einer besonderen Person. Es ist der Haushalter, der von dem Herrn über die anderen Knechte gesetzt wurde. Was soll dieser Haushalter? Was soll der tun? Er soll treu und klug die anderen Diener versorgen. Er soll ihnen dienen, indem er ihnen zu essen gibt. Diese Speise hat ganz sicherlich nichts mit Fleisch, Wurst und Käse zu tun. Übrigens, vielen Dank, liebe Erika, dass du gestern so gut gekocht hast und auch alle anderen, die noch Kuchen herbringen. Also es ist gut, wenn wir auch hier für unseren Leib etwas bekommen. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht hier in dem Bibeltext ganz sicher um das Wort Gottes, das den Christen zur Nahrung gegeben ist. Der Hebräerbriefschreiber berichtet einmal, ja, für die Empfänger, für die Hebräer eben, Folgendes. Da sagt er, schreibt er, obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also ihr in Hebräus, na, ihr Hebräer meine ich, ja, da ihr hättet da schon längst Lehrer sein sollen, habt es aber wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Das heißt noch ein Kindchen, ja? Da brauchen wir, der muss noch belehrt werden. Wir sehen, dass es hier um das Wort und die Aussprüche Gottes geht. Milch und feste Speise sind jeweils eine Metapher dafür, für das Wort Gottes. Und das Wort Gottes soll von den Christen aufgenommen werden. Es soll wie eine Speise unseren Leib ernährt, so soll das Wort Gottes unsere Seele, unseren inneren Menschen ernähren und stark machen. Genau das Wort Gottes soll der Haushalter, der die Aufsicht über die anderen Diener hat, so austeilen, damit die Diener dieses Wort auch aufnehmen können. Sie sollen dadurch gestärkt werden. Sie sollen in der Zeit des Wartens von dem Haushalter gut versorgt werden. Das heißt, die Zeit des Wartens ist auch die Zeit des Essens. Das heißt, die Zeit des Wartens ist auch die Zeit des klugen Austeilens. Ist auch eine Zeit des Arbeitens für den Haushalter. Aber wer ist jetzt der Haushalter? Es ist einer, den der Herr selbst dazu berufen hat. Es ist auch einer, den die anderen Diener als einen solchen anerkannt haben. In der Regel sind es die Ältesten einer Gemeinde. Aber auch solche, die eine Kleingruppe leiten im Rahmen der Ordnung einer Gemeindeleitung. Somit ist es bei uns jeder, der eine Kleingruppe in der Gemeinde leitet. Jeder ist in gewisser Weise ein solcher Haushalter. Sei es in den Hauskreisen oder in den Jugend- und Kinderstunden. Es sind da Männer und Frauen und auch Jugendliche, die anderen in ihrem Bereich von dem Herrn Jesus und dem Reich Gottes weitersagen. Die lehren. Und über was dürft ihr euch freuen, ihr, die ihr dem Herrn Jesus in dieser Weise dient? Glückselig sind jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet ihn über alle seine Güter setzen. Der Herr Jesus wird euch bei seiner Wiederkunft weitere Verantwortung geben. Wer im Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Nun werde ich kurz auf die Irrmeinung der Jehovas Zeugen eingehen, die diese Stelle hier von diesem Haushalter als eine Kardinalstelle für sich beanspruchen. Auf die Frage, wer ist der treue und kluge Haushalter, bei ihnen heißt es der treue und verständige Sklave. Darauf antworten die Zeugen mit diesen Männern, die alle nach ihrer Meinung geistgesalbt sind und die Verantwortung haben, die Speise für die anderen Zeugen mittels Wachtürme und Erwachethefte zur rechten Zeit auszuteilen. Das ist also ihre Auffassung. Sie glauben, dass das wirklich ein treuer und verständiger Sklave ist und das sind die Leute. Leider lesen Sie nicht weiter. Wie geht es nämlich weiter? Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen, zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Ungläubigen geben. Wir sehen hier, dass dieser Knecht die Möglichkeit hat, untreu zu handeln. Mit dem Wort jener wird ausgedrückt, dass es sich um den gleichen Knecht handelt. Es ist kein anderer, dass man sagt, es sind zwei verschiedene Sorten. Es geht um eine Möglichkeit, entweder ist er treu oder untreu. Somit wird deutlich, dass dieser Knecht nicht wirklich die Männer in den USA sind. Es ist sowieso seltsam, dass wenn man glaubt, es ist also eine wirkliche Begebenheit oder einen wirklichen Hinweis, also kein Beispiel, sondern Wirklichkeit, dass es dann bei diesem Knecht auf einmal mehrere Männer aufgelistet werden. Der Herr Jesus, der spricht ja, wie Petrus es bemerkt hat, in einem Gleichnis. Und somit ist der Knecht ein Beispiel und nicht Wirklichkeit. Jesus hält eine Gleichnisrede, und zwar für all diejenigen, die in den christlichen Gemeinden lehren. Der Herr Jesus hat diese Worte nach der Frage des Petrus gesprochen, und Petrus redet für die Apostel. Und genau diese Apostel sollen später auch durch ihre Lehrtätigkeit Verantwortung über andere Christen übernehmen. Ihr Herr hat sie dazu beauftragt. Wovor werden diese aber auch extrem stark von dem Herrn gewarnt? Dass sie die Mitchristen, über die sie Verantwortung haben, nicht für sich missbrauchen. Es gibt geistlichen Missbrauch. Ja? Und das hat Jesus deutlich gemacht, das darf niemals sein. Ja? Sie sollen nicht so leben, als ob sie, wenn sie eine Gruppe unter sich haben, nicht Rechenschaft vor ihrem Herrn abgeben müssen. Die Strafe, die der Herr Jesus hier in seiner Gleichnisrede gebraucht, ist überdeutlich. Er spricht von Entzweihauen und ihr Teil ist bei den Ungläubigen. Deshalb hört gut zu, die ihr Gottes Wort austeilt. Wer seine Zuhörer für sich missbraucht, wird von dem Herrn Jesus selbst bestraft. Dieser Knecht vergreift sich nämlich am Eigentum des Herrn. Schauen wir uns die Warnung des Apostel Paulus an die Ältesten von Ephesus an. Da heißt es: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Ältesten sollen auf sich achten. Sie sind ja auch in Gefahr. Deshalb müssen wir überlegen, was ist wirklich meine Motivation? Was ist auch mein Dienst? Wie soll ich mich verstehen? Welche Aufgabe ist mir anvertraut? Und wie sehe ich die Gemeinde? Wem gehört die Gemeinde? Die Ältesten haben die Aufgabe zur Aufsicht über die Gemeinde, aber die Gemeinde gehört nicht ihnen, sondern dem Gott, der für sie geblutet hat. Sie gehört Gott, dem Sohn. Hier sehen wir die Gemeinde Gottes, ja, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wie geht es in unserem Text nun weiter? Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und so weiter. Sind hier andere Knechte gemeint? Ich selbst erkenne hier keinen Bruch, sondern es geht mit denen weiter, die in der Lehrtätigkeit stehen. Der Jesus macht einmal klar, dass sie unterschiedliche Erkenntnisstände haben. Also Lehrer die von Gott weitersagen, haben nicht alle den gleichen Erkenntnisstand. Ist einfach so. Es gibt solche, die den Willen ihres Herrn kennen und solche, die ihn nicht kennen. Hier sollten wir aber nicht 100 und 0 denken, also nicht 100% und 0% denken. Denn wer hat schon den Willen des Herrn ganz erkannt? Wer ist ein Ratgeber gewesen? Und welcher Christ kennt überhaupt nicht den Willen Gottes? Also der ist so völlig daneben wie die Ungläubigen. Ja? Wir sollten eher in mehr oder weniger denken, statt in 100% und 0. Ja, und da gibt es Lehrer, die den Willen Gottes verschweigen und die Diener des Herrn Jesus in Unwissenheit lassen und ihnen somit nicht gut helfen. Werden diese auch entzweigehauen? Nein. Aber sie werden bestraft. Es gibt dann auch solche Lehrer, die wenig wissen und in ihrer Unwissenheit falsche Dinge lehren und tun. Was geschieht mit ihnen? Werden sie auch bestraft? Ja, wir sehen es weniger. Gott macht deutlich, dass ich nach meiner Erkenntnis beurteilt werde und dabei entweder Strafe oder Lohn empfange. Lehrer stehen zuerst vor Christus, vor ihrem Herrn und dann vor den Zuhörern. Sie müssen ihn erwarten. Lehrer haben die Aufgabe, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, um das Rechte auch zur richtigen Zeit zu betonen und zu lehren. Lehrer brauchen eine Zusammenschau für die Heilige Schrift. Lehrer dürfen aber auch wachsen in der Erkenntnis. Lehrer dürfen aber auch nichts vorenthalten, was die Gemeinde braucht. Hier müssen sie klug sein. Der Herr Jesus hat übrigens auch seinen Jüngern nicht alles gesagt, was er wusste, aber alles, was sie brauchten. Lehrer haben die Pflicht, das, was Gott ihnen anvertraut hat, recht zu gebrauchen. Der zweite Abschnitt hieß somit: Sei bereit zum Arbeiten. Kommen wir noch zum dritten. Sei wachsam und sei bereit zum Leiden. Und das ist nicht einfach. Jesus sagt: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3, der Vater mit dem Sohn entzweit sein, der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter und die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Mit diesem sicher nicht leichten Aussagen des Herrn Jesus wird diese Zeit des Wartens beschrieben. In dieser Zeit, wenn die Christen auf ihren Herrn warten, es ist eine Zeit, die der Herr Jesus damals, als er hier auf dieser Erde ist, bald starten wird. Er redet zu seinen Zuhörern und die sollen sich schon einmal bereithalten und darauf vorbereiten. Es ist eine Zeit, in der sich dann engste Familienangehörige nicht mehr verstehen und sich nicht mehr als innig zusammengehörig erkennen können. Der Herr macht deutlich, dass mit seiner Ankunft ein Feuer angezündet werden soll. Dies ist, als er es sagte, noch nicht wirklich am Brennen, am Lodern. Jedoch wünscht er es sich von Herzen. Sehen wir das? Vorher muss mit dem Herrn Jesus aber noch etwas geschehen. Er muss eine Taufe erleben. War er denn nicht schon von Johannes dem Täufer getauft? Doch, das war er. Diese Begebenheit der Wassertaufe zeigt jedoch, was Taufe auch hier meint. Es ist ein ganz und gar hineingetaucht werden. Ja. So wie Johannes den Herrn Jesus ganz in das Wasser des Jordans hineingetaucht hat und somit getauft hat, so wird der Herr Jesus eine andere Situation ganz und gar erleben. So wie das Taufwasser den ganzen Herrn durchnässt hat so und bedeckt hat, so wird auch diese andere Situation den Herrn Jesus ganz umfangen. Ganz bedecken. Und vor dieser Taufe hatte der Herr Jesus einen Drang, und ich verstehe es so, einen Drang auszuweichen. Der Gedanke an dieses Ereignis bedrängte ihn, machte es eng um sein Herz. Und wir kennen sein Gebet im Garten, als er an seine Gefangenschaft und baldige Kreuzigung dachte. Da betet er: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auch in diesem Text sehen wir das göttliche Muss. Ja? Aber ich muss mich taufen lassen. Das ist noch vor ihm. Aber bald wird das Feuer dann ausbrechen und Menschen werden entzweit. Wie heißt das denn für uns heute übersetzt? Wenn der Herr Jesus die Schuld der Welt am Kreuz bezahlt hat, das ist seine Leidenstaufe, dann hat er die Möglichkeit dadurch erwirkt, dass Menschen eine neue Schöpfung werden. Wie es auch hier in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Bei diesem Mensch ist wirklich Neues entstanden. Wie beim Chris. Ja, so. Und bei vielen von euch auch. Wenn dann der Jünger wenn das dann geschehen ist, dann ist er getrennt von der alten Schöpfung, vom alten Leben, von den alten Verbindungen. Alte Welt und Reich Gottes können wir nicht vermischen. Das geht nicht. Die Welt taumelt dem Verderben zu und der Nachfolger von Jesus geht ins ewige Leben. Der Herr Jesus sagt über seine Jünger Folgendes: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr, nämlich hier, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun. Warum? Um meines Namens willen. Warum? Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es gibt einen unüberwindlichen Graben zwischen denen, die sich retten ließen, und denen, die noch zu retten sind. Es gibt einen Graben, der tatsächlich durch die Familie und Freunde geht. Aber dieser Graben, der wehtut, kann auch ein Segen sein, Geschwister. Denn der Gottesferne muss zum Leben kommen und nicht im Todesschlaf bleiben. Wenn alle im geistlichen Tod sind, also alle auf einer Seite sind, dann können sie sich einander ermutigen und unterstützen auf dem falschen Weg. Wenn aber auf einmal ein Toter zum Leben erweckt wird, wenn dieser dann Licht und Salz für die Welt wird, dann geschieht Bewegung in diese Gegend, in diese Familie. Dann hat die Umgebung die Möglichkeit, einmal über ihr eigenes Leben nachzudenken. Das konsequent und liebevoll gelebte Beispiel kann andere zum Nachdenken bewegen. Deshalb versuche, den Graben nicht zuzudecken durch falsche Rücksichtnahme auf deine Lieben, sondern gehe mutig den Weg mit dem Herrn Jesus. Zeige, was dir wichtig ist. Zeige den anderen, was dir wichtig ist, auch wenn die anderen es nicht verstehen. Wenn dir Gottesdienst, Bibelstunde, Gebetsstunde, Abendmahl und so weiter wichtig sind, dann lebe das. Mach's, tu's. Lebe dein Christsein. Lebe in der Nachfolge, nicht im Nachdenken, sondern in der Nachfolge. Und glaube nicht, dass du durch vielleicht Kompromisse, vielleicht sündige Kompromisse, den anderen zum Christsein bewegen könntest. Dein Leben zeigt nämlich auch der Welt, was dir selbst, ja, dein Schatz ist, wichtig ist, was Christsein für dich bedeutet. Um andere für Christus gewinnen zu wollen, müssen sie auch den Unterschied erkennen. Du musst konsequent auf der anderen Seite des Grabens stehen, aber freundlich einladen. Lass dich so, wie ich es ja auch schon tat, versöhnen mit Gott. Heute ging es um das Thema sei wach. Sei wachsam. Sei wachsam und bereit zum Gehen. Ist unglaublich. Solch einen Herrn dürfen wir haben. Es ist wunderbar. Deshalb unsere Bitte, Herr Jesus, komm bald. Denn Sei wachsam und bereit zum Arbeiten. Lehrer sollen fleißig Gottes Wort studieren und ihren Mitchristen dann dieses Wort klug austeilen. Auch sie werden eine Begegnung mit ihrem Herrn haben, der sie zur Rechenschaft zieht. Und sei wachsam in der Zeit der Trennung und des Schmerzes, die wir auch haben. Lass dich nicht auf die andere Seite des Grabens ziehen. Es wird für dich doch keine Hilfe sein und für deine Angehörigen auch nicht zum Segen. Halte die Trennung aus. Bete zum Herrn, dass auch deine Angehörigen auf die Seite der Errettung kommen. Und lebe konsequent und liebevoll deine Nachfolge. Denn dieser Herr, der ist es 1000-mal wert. Amen.